Heartbeat, genau. Ja, ich bin unwahrscheinlich froh, mal wieder bei euch zu sein. So frei nach dem Weihnachtslied, alle Jahre wieder, kommt der Fischi. Letztes Jahr fast um die gleiche Zeit, da haben wir Wahlkampf gemacht. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Und jetzt im September bin ich wieder bei euch. Vielleicht wirfst du schon mal so das erste Bild dran und dann kann ich hier weiterklicken. Ja, ich habe heute viel vor. Ich bin heute Vormittag bei euch und bin heute Nachmittag in Greffen beim Biker-Gottesdienst. Also wundert euch nicht, wenn ich dann relativ schnell verschwinden muss. Ich würde gerne ein bisschen länger mit euch verbringen. Aber da warten Biker, die sind eingeladen aus dem Münsterland und ja, die kommen, um Gottes Wort zu hören, so wie ihr heute Morgen auch. Schön bei euch zu sein. Ja, Wolfgang hat es ja schon erzählt, ne? Irgendwann um 700 nach Christi kam der Glaube nach Herford und der Herr ist immer noch nicht fort, er ist immer noch hier. Das haben wir gerade gemerkt. Ihr wart so authentisch, ihr wart so echt super. Vielen Dank nochmal. Der Herr ist hier. Für die, die mich noch nicht kennen, die fragen sich natürlich, wer ich bin. Ich möchte mich an dieser Stelle auch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Fischer. Ich habe fast ein Heimspiel, ich komme 8 Kilometer weiter südlich aus Bad Salzuflen zu euch, war lange Zeit Mitglied dieser Gemeinde. Jetzt bin ich anders unterwegs, gemeindemäßig, aber mein Beruf ist noch geblieben. Ich bin Evangelist und ja, ist nicht mehr so bekannt, müsste ich kurz erklären, was ein Evangelist ist, weil manche stellen mich ja auch vor als Pastor, aber ich bin kein Pastor, ja. Weißt ja, was ein Pastor ist? Ein Pastor ist eine Person, die man 6 Tage in der Woche nicht sieht und am 7. Tag nicht versteht, aber das ist nicht hier so. Bin quasi ein Pastor auf Reisen früher. Zu alter Zeit hätte man zu dem Begriff Evangelist vielleicht Reiseprediger oder Wanderprediger gesagt. Das trifft es. Jetzt bin ich bei euch. Ein bisschen was zu meinem Dienst. Meine evangelistische Tätigkeit fülle ich zu 70-80% hauptsächlich in der Biker-Szene aus. Das heißt, ich evangelisiere unter Motorradfahrern, sowohl unter Freizeitfahrern, die so aus Hobbygründen sich so ein Motorrad zulegen und damit gerne rumfahren, aber auch solche, die in Clubs organisiert sind. Und manchmal haben wir da auch Schnittmenge mit den Clubs. Also wenn wir evangelisieren, werden wir auch teilweise von großen Messeveranstaltern eingeladen. Wir werden dann dort platziert. Stellt euch das vor, eine große Halle mit allerlei Zubehör, da kann man Stiefel kaufen, Helme kaufen, Jacken kaufen und mitten da drinnen steht dann ein Pavillon mit Bikerbibeln und mit Leuten, die mit anderen über Jesus reden wollen. Und da kommt natürlich immer wieder zu Gesprächen mit Leuten, die direkt aus der Biker-Szene kommen. Also das sind die ja, nicht so christlich aussehenden Jungs, wie Wolfgang das gesagt hat, ja, mit Abzeichen hinten drauf. Und da haben wir wie Gott es immer macht, es ist fantastisch, 2015 unter den vielen Ereignissen, die ich erzählen könnte, möchte ich das mal besonders herausgreifen. Ende 2016, da hatten wir so ein Pavillon auf der Custom Bike Show in Bad Salzuflen. Eine der größten Messen in Deutschland für Custom Bikes, also umgebaute Motorräder, nichts von der Stange, also richtig lang, richtig breit und richtig laut. Und da haben wir unsere Bikerbibeln verteilt und gegenüber war ein Prospekt von den Hells Angels. Der hat dort in Bielefeld auch ein Geschäft mit Motorenleistung auf Pimpen und so weiter und hat dort seine Exponate ausgestellt. Und dieser Prospekt von den Hells Angels hatte alles dabei, nur seine Kaffeemaschine nicht. Was hat das jetzt zu bedeuten? Weil wir waren gegenüber und wir hatten eine Kaffeemaschine. Ihr kommt schon drauf, was das heißt, ne? Ja, und wie es die Hells Angels so machen, sie kommen nicht tröpfelweise rein, auch wenn sie von verschiedenen Ecken kommen, verabreden sich irgendwo auf einem Parkplatz vor der Messehalle und dann mit 30 Leuten immer so rein. Ne? Gingen durch die Halle, alle guckten hoch, alle waren schon am Worship, so, oh, die Hells Angels sind da und so. Ne? Kamen da rein. Ne? Und dann zuerst zu ihrem Prospekt am Stand und das erste, heißt immer einen Kaffee. Und der Prospekt hat natürlich jetzt ein Problem, ne? Ich habe meine Kaffeemaschine. Was? Du hast sie nicht mit? Du stellst sie aus und hast die Kaffeemaschine nicht? Muss man dabei sagen, die Custom Bike Show ist im Dezember und die waren ein bisschen durchgefroren und wollten jetzt was haben. Die Kaffeemaschine war aber nicht da und dann kam der richtig in Schwierigkeiten und er sagte, ich habe keinen Kaffee, aber die Holy Riders gegenüber, die haben eine Kaffeemaschine. Und so kam es, dass wir den ganzen Tag Gespräche hatten mit den Hells Angels über das Evangelium. Und es kommt noch besser. Ein Hells Angels aus Amsterdam, der von den Hells Angels abkommandiert war, im Sauerland ein neues Charter zu eröffnen. Franz ist sein Name. Mit dem haben wir also das ganze Wochenende gesprochen und wir näherten uns erst an. Erst war das, wie das so ist mit fremden Leuten, erst ist es so ein bisschen abgekühlt und dann wird es wärmer und dann wird gelacht und dann wird geflaxt und dann findet man auch zueinander. Der sagte dann zu Ralf, einer von unseren Leuten, aus dem Sauerland, grob, ne? So in seinem holländischen Akzent, sag mal, ihr Holy Raiders, ihr macht immer so Gottesdienste, ne? Und er so, ja. Und da bei den Gottesdiensten machen wir so eine Predigt, ne? Ja, machen wir, das gehört ja dazu, das ist ja das Zentrum von einem Gottesdienst, sagte Ralf, ne? Ja, könntest du auch mal bei uns machen? Und er dachte erst, er hat einen Hörsturz gehabt, ne? Der Präsi von Hells Angels Olpe fragt den Ralf, könnt ihr auch mal so eine Predigt bei uns machen? Er hat nochmal nachgefragt, wie hast du das gemeint? Ja, wir machen so Charity ran, so, ne? Und die Charity-Geschichten von den Hells Angels, die sind bekannt, die haben dann einen Samstag im Ende Mai, wo sie für Wohltätigkeitszwecke eine Veranstaltung machen. Das sorgt auch für gute Presse natürlich, ne? Das ist nicht ganz uneigennützig, weil dann in der Zeitung steht, guck mal, die Hells Angels haben was gespendet und die Holy Raiders waren auch da und eine Predigt, ne? Die war dann auch da. Und wir fragen nochmal so, ist das dein Ernst? Wir sollen auf eurer Sommerparty, bei eurem Charity Run, bei der Feier der Hells Angels eine Predigt machen? Wir haben wirklich zweimal nachgefragt, weil wir wussten nicht, in welchem Film wir da waren, ne? Ja, so eine Predigt. Macht er oder macht er nicht? Das hört ein Evangelist gerne, ne? Und dann waren wir vorletztes Jahr da, das ganze Programm mit Polizei, mit Filze und so. Zu mir kamen sie, ich hatte hinten dann meine beiden Koffer da hinten dran und dann kam ein Polizist an und fragte, und haben sie Waffen dabei? Ich sage, ja, einen ganzen Koffer voll. Dann guckte schon so, ich sage, aber nicht, was Sie meinen. Sie können sich gerne an diesen Waffen bedienen. Da drin war dann auch dieses Roadbook und die Bikerbibel. Und dann haben wir die Polizei bewaffnet. Und dann kamen wir dahin, ich will eine lange Geschichte kurz machen. So das übliche Bands, Würstchenwagen, Highlife, Partystimmung. Und dann stand Franz auf. So, wir haben die Holy Raiders eingeladen und die haben eine Predigt mitgebracht. Ihr hört jetzt zu, ich schaue, ob einer redet, ne? Und lass sie die Predigt machen und ich will keinen Mucks hören. So, dann sind auf so einen alten Baumstumpf gestiegen, ne? Einer von unseren Holy Raiders und hat dort eine dreiminütige Predigt gehalten. Und das war die waren mucksmäuschenstill. Das kriegst du in keiner Freikirche, sondern Aufmerksamkeit. Die standen wie auf der Kaserne. Jawohl! Und hörten zu. Und das war 2017 und das war 2018 und es geht weiter. So macht der Herr Türen auf. Nur ein kleines Beispiel. Wer noch mehr hören möchte, www.holyriders.de, da stehen so ein paar solche Geschichten dabei, ne? Und so andere Dinge, die wir machen, zum Beispiel auch Biker-Gottesdienste. Der nächste, wie gesagt, ist gleich um 14 Uhr in Greffen und wenn jemand spontan noch einen Biker dazu einladen will, nach dem Gottesdienst raus, Handynummer anrufen, ab nach Greffen im Motorradmuseum, auf dem Parkplatz ist das, dort findet unser Biker-Gottesdienst statt. Kommen wir zu heute. Es ist 5:05. Das ist mein Thema für heute. 5:12. Und manch einer mag sich jetzt denken, was kann denn da für eine Predigt kommen? 5:12, ne? Es gibt eine christliche Band, die hat so einen Rammstein-Stil drauf. Die nennen sich Täter des Wortes. Und die haben einen Song, das geht, es ist 5:12. Macht ihr so nicht, ne? Aber hat auch was. Aber was kann da für eine Botschaft kommen? Vielleicht nehme ich euch mit in die Klimakatastrophe, 5:12, ne? Die Ozeane kochen bald über, das Wasser steigt, überall ist die Ökologie im Umbruch. Kann es das sein? Oder vielleicht der drohende dritte Weltkrieg, ne? Aufrüstung, Atomwaffen, 5:12, wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Irgend so eine Endzeit-Horrorpredigt vielleicht. Kann sein, dass du das denkst, wenn du das Thema hörst, 5:12. Aber ich möchte dich ein bisschen in eine andere Thematik mit reinnehmen. Das Thema bleibt, aber es geht mehr um dein persönliches 5:12. Dein persönliches 5:12. Und so möchte ich einen Text legen aus Lukas 12. Der ist auch aufgeschlagen und ich lese mal. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine alten Scheunen abreißen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, aber ist nicht reich bei Gott. Das war der Text. Der Bauer hat es geschafft. Er hat die Ernte eingebracht. Nicht so ein trockenes Jahr wie 2018 hier in Ostwestfalen oder in Deutschland überhaupt. Es hat geregnet, alles war voll, alles stand im Saft. Er hat alles abgeerntet, den letzten Heuhaufen zusammengepresst und der Kornspeicher ist bis oben hin voll. Und jetzt legt er sich auf seine Veranda, hat vielleicht schon so einen schönen alten Schaukelstuhl und schaut sich das an, wo überall die Ernte aus den Fenstern quillt, weil es so gerade noch gepasst hat. Er legt die Beine hoch, schaut auf seinen Besitz und sagt, ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und sei gut drauf. Keine Ahnung, was ihn sonst so umtreibt und wie er sonst so gelebt hat. Aber irgendwie war der Mann auf einem Ego-Trip. Weil dieser Text ist ganz voll mit den Begriffen mein, mich und mir. Und ich weiß nicht, wie freigebig der war. Vielleicht hat er auch was abgegeben. Vielleicht hat er auch so Charity-Sachen gemacht. Ne? Aber so am Ende meine Scheunen, mein Korn, meine Sachen. Und der Text lässt echt darauf schließen, dass er das Wort Egoismus gekannt haben muss. Mich und meins, ne? So, wie heißt das so schön? Ich, meins, mich und mir, Vater segne diese vier. Ne? Vielleicht war er auch so ein bisschen religiös. Ne? Ich, mein, mich und mir, Vater segne diese vier. Und der Text lässt schon erahnen, dass nach dem, was er zusammengehäuft hat und am Ende, wo er Bilanz zieht, dass er nicht weiß, wem er sein Reichtum zu verdanken hat. Und es ist auch nicht falsch, Reichtum zu haben. Wir haben ja den Alfred Ritter, Ritter Sport, der Schokoladenfabrikant. Der ist auch reich, aber der weiß, woher er es hat. Ja? Er schreibt seine Ideen, die seine Schokolade letztendlich berühmt gemacht haben, eindeutig Gott zu. Er sagt, meine Schokolade war nicht besser als andere Schokoladen. Aber die Idee mit dem quadratisch, praktisch, gut, jetzt kommt der Werbeblock, muss ja auch immer sein, ne? Das hat meine Mutter von Gott bekommen. Und mit diesem Knick und durch diese zwei Ideen ist der Umsatz meiner Schokolade in die Höhe gegangen. Und das habe ich von Gott. Also Alfred Ritter ist reich und dem geht's gut, aber er weiß, von wem er seinen Reichtum hat. Das ist längst nicht bei allen so. Das beruhigt, wenn man das weiß. Und das sorgt für eine entspannte Karriere, ohne im Hamsterrad zu laufen und zu gucken, wo kriege ich noch mehr her. Entspannt sein, Reichtum haben, den Reichtum genießen und auf Gott schauen. Das ist, was dich unwahrscheinlich ruhig macht. Und wir alle haben ja eine gewisse Art von Reichtum hier, selbst wenn wir Hartz-IV-Empfänger sind. Selbst wenn wir in der komischen Situation sind oder in der schlechten Situation sind und Hartz-IV beziehen, haben wir in Deutschland immer noch mehr als 85% vom Rest der Welt. Also wir sind auch irgendwie reich. Und der Reichtum kommt von Gott, der uns den zur Verfügung stellt. Aber unser Bauer hat das noch nicht bemerkt um 5:12. Es war 5:12 bei ihm. Und er hat es noch nicht gemerkt, dass Gott ihm all das Gute hat zukommen lassen. Und hier sage ich auch, Gott will dein Freund sein und das nicht erst um 5:12. Hier und heute macht er dir ein Freundschaftsangebot. Das, was er dir gibt, zu genießen und nicht nur den Konsum zu genießen, sondern auch den Geber zu genießen, der es dir schenkt. Lässt du ihn an dich heran? Hat er Platz in deinem Leben? Begleitet er dein Leben oder ist er vielleicht nur so eine Art Notrufsäule? Unser Bauer hatte alles und er hatte große Pläne. Ich werde die kleinen Scheunen abreißen, größere bauen und da alles stapeln. Und dann legt er los. Ein XL, eine XL-Scheune, ein XXL-Lagerraum und doch ist seine Seele nicht satt. Seine Seele ist nicht satt. Er sagt, obwohl ich das alles habe, ich sitze jetzt auf meiner Veranda und kann mir das alles anschauen, fängt seine Seele an, sich bemerkbar zu machen. Er möchte sich entspannen, er möchte zur Ruhe kommen, aber er findet die Ruhe nicht. Denn ist dir das aufgefallen in Vers 19? Er spricht zu seiner Seele und er sagt zu seiner Seele, liebe Seele, habe nun Ruhe und genieß das alles, was du hast. Ey, wenn meine Seele Ruhe hat, dann muss ich ihr nicht sagen, sei mal ruhig. Dann ist es so. Aber es ist nicht so. Seine Seele hat keine Ruhe. Sozial gesehen könnte sie eigentlich Ruhe haben. Ja, der hat es geschafft. Der hat seine Rekordernte. Der hat seine XXL-Lagerräume. Aber er muss seiner Seele zur Ruhe leiten. Er muss seiner Seele die Ruhe befehlen, weil er die Ruhe nicht hat. Auch durch das viele Korn nicht. Und wenn es der normale Korn nicht ist, dann ist es manchmal der Doppelkorn. Ne? Sorgt ja auch für Ruhe, so 4 Stunden. So, ne? Hast du 4 Stunden Ruhe. Aber dann kommt wieder Unruhe. Ne? Weil es ist ja so, Alkoholmissbrauch löst Arbeitsverträge und Ehen. Aber keine Probleme. Es ist so mit der Ruhe. Nein, dadurch wird die Seele nicht satt. Und auch in unserem Überfluss, den wir haben, kriegen wir unsere Seele durch Karriere und durch Status und durch viel, viel Kohle, kriegen wir unsere Seele nicht satt. Jemand hat mal gesagt, du kannst zu Pizzen flitzen, zum Türken würgen, zum Chinesen pesen oder zum Griechen kriechen. Da wirst du zwar satt, aber nicht deine Seele. Der Hunger der Seele bleibt. Denn es gibt in deiner Seele eine Schicht in der Tiefe deiner Seele, die kannst du damit nicht beeindrucken. Und selbst wenn du alles geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Es gibt Leute, bei denen kann man wirklich sagen, ich habe alles. Ich habe klein angefangen, jetzt bin ich groß. Ich hatte Pläne, die haben sich alle erfüllt. Es ist alles besser geworden, als ich mir vorstellen kann. Und trotzdem sind sie nicht ruhig. Das ist hier der Freddie Mercury, den möchte ich dir mal aufblenden. Ist schon etwas älter, ist so eher so in meiner Jugendzeit berühmt gewesen. Ich weiß, wir haben 2018, der Fischi ist immer so ein bisschen vergangenheitslastig, ne? Aber ich denke mal, wenn so ein bisschen mit Musik sich auskennt, der kennt den mal. Frontman von Queen. Na, die haben Millionen Alben verkauft. Ne? Rauf und runter in den Hitparaden, in den 70er Jahren, 80er Jahren, bis in die 90er Jahre. Und auf dem Höhepunkt seiner Karriere, da waren die in Stadien. Der Frontman Freddie Mercury hat im Wembley-Stadion gesungen. 90.000 Leute, stell dir vor, 90.000 Leute. Und du hast Geld. Und du hast Frauen und du hast alles, was du brauchst. Und du kommst auf die Bühne, die Feuerzeuge schnippen hoch und alle schreien, Freddy, Freddy, Freddy. Da ist ja alles da. Ne? Und dann müsste man noch sagen, aber der hat ein erfülltes Leben. Der Mann hat es geschafft. So, das will ich auch mal erreichen. Ne? Vielleicht nicht im Bereich Musik, vielleicht im Bereich von Wirtschaft oder was du auch immer machst. Aber so oben zu stehen, Mensch, dann hast du es doch geschafft. Ja, und was singt Freddy? Empty phrases, empty spaces, where are we living for? Abounded places, I guess we know the score. On and on, does anybody know, where are we living for? Keine Ahnung, aber egal, show must go on. Und dann stehst du da und denkst dir, was? Du hast es doch. Du bist doch ganz oben. Du hast Kohle, du hast Reichtum, du hast Erfolg. Und trotzdem wird deine Seele nicht satt. Und Freddie merkt das und er bringt das nicht nur in diesem Lied, aber hier kommt es ganz besonders zum Ausdruck. Egal, irgendeiner muss mir doch sagen, warum wir leben und weswegen wir leben. Aber gut, wenn es mir keiner sagen kann, ich mache einfach weiter. Piep egal, show must go on. Und so geht es jedem, sagt die Bibel, der reich ist, aber nicht in Gott. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel deiner Seele? Was brauchst du? Hast du überhaupt ein Ziel? Hast du ein Ziel gefasst? Oder lässt du deine Jahre einfach so Revue passieren? Die 80er, die 90er, die Nuller, die 10er und dann kommen die 20er und die 30er. Irgendwann ist es zu Ende und du hast kein Ziel. Du durchlebst deine Kindheit, dann kommst du in die Schule, dann gründest du eine Familie oder auch nicht. Und dann gibt es entweder Karriere oder vielleicht auch nicht. Aber selbst wenn du Karriere hast, hast du dann dein Ziel wirklich erreicht? Du vielleicht und deine Vorstellung vielleicht, aber in dir ist etwas auf dem Weg, das ist deine Seele. Und deine Seele in dir ist auf der Suche nach einem Ziel außerhalb der Möglichkeiten unserer Gesellschaft. Ich sag dir, alles, was die Gesellschaft dir anbietet, bringt deine Seele nicht zum Ziel. Sie wird sich melden. Auch mit Doppelkorn, auch mit Reichtum, auch mit Karriere. Sie wird sich melden. Denn dein Körper, in dem deine Seele beheimatet ist, ist nur ein Transportmittel für deine Seele. Und dieses Transportmittel muss zu einem Ziel. Die Seele zieht dich dahin. Die Seele versucht, Dinge zu arrangieren, dass du dieses Ziel ansteuerst, um mit deinem Transportmittel irgendwann mal da dieses Ziel zu erreichen. Und dann hält dein Körper irgendwann mal an und dann heißt es, Seele, bitte aussteigen. Nur wo hält dein Körper an? Wo landest du? Am Ziel? Stell dir vor, du machst eine Bahnfahrt. Sagen wir mal, eine Bahnfahrt nach Köln. Du steigst also ein im Herford am Hauptbahnhof und willst nach Köln. Und du hast ein Top-Abteil. Ja? Dein Leben ist wie eine Bahnfahrt und du hast ein Top-Abteil. Da ist alles da. Man reiche mir die Schrimps. So, ne, so richtig. Und bist da alleine, ab und zu kommt einer rein, gibt ein cooles Gespräch, dann geht er wieder raus. Nur nette Leute. Und alles ist weich und alles ist perfekt eingestellt. Klimaanlage. Wow, das ist doch super, ey. So eine Bahnfahrt, ne? Du willst nach Köln und steigst also in Herford ein. Und irgendwann schaust du mal während deiner Bahnreise in deinem First-Class-Abteil aus dem Fenster raus und dann rauscht da so durch. Nächster Halt, Hannover. Und du wolltest nach Köln, von Herford. Und wenn du die vierte Klasse überstanden hast, weißt du, was jetzt hier schief läuft. So mit der Geografie. Ne? Also wenn du nach Köln willst, in Herford einsteigst und dann kommt Hannover, dann merkst du, so, irgendwas, naja, ist noch ein Doppelkorn bitte, ne? So, ne? Ist ja irgendwas falsch, aber was sagt man? Es passt schon so, ne? Du willst schon irgendwie hinkommen, so, ne? Und dann kommt irgendwann Magdeburg. So eine Stunde später und irgendwie bist du unruhiger, ne? Weil deine Seele meldet sich plötzlich, in dir meldet sich was und denkst, Moment, hey, du wolltest nach Köln und bist in Herford eingestiegen, dann warst du in Hannover, dann bist du in Magdeburg und da steht schon Potsdam demnächst und da scheint doch irgendwas nicht zu passen und du sagst, hey, bleib locker hier, ne? Ist doch alles gut hier, mein First-Class-Abteil und die Schrimps und der Doppelkorn und die netten Leute, ne? Ist das super, ne? Aber du wirst irgendwann merken, du hast dein Ziel verfehlt. Du hast zwar eine gute Reise, kann dir keiner abstreiten, ne? Tolles Abteil, alles bestens temperiert, alles ist da, was du gerne magst, alles passt. Das Ziel passt nicht. Du bist auf dem falschen Weg. Und Gott sei Dank erinnert dich dein Inneres daran, dass die Richtung nicht passt und wird irgendwann sagen, du musst jetzt hier aus dem Zug raus, Mann. Du wirst nicht in Köln landen, selbst wenn das Abteil nochmal wieder verbessert und nochmal wieder renoviert wird. Was nützt denn ein schönes Leben, eine schöne Reise, wenn das Abteil zwar richtig ist, aber die Richtung nicht stimmt? Und was nützt ein Leben im reichen Europa und im reichen Luxus unserer Gesellschaft, wenn du am Ende das Ziel verfehlst? Wusstest du, dass die alten Griechen unseren altdeutschen Begriff Sünde mit dem Begriff Zielverfehlung übersetzt haben? Genau, das ist der Punkt. Da muss man nicht moralisieren und sagen, du Böser, du hast das gemacht und das läuft falsch in deinem Leben. Das weißt du alles selber. Aber das eigentliche Problem ist die Zusammenfassung all dieser Dinge. Es kann noch so luxuriös sein, es kann noch so angenehm sein, wenn das Ziel nicht passt, dann hast du es am Ende verfehlt. Und dank Gott, dass deine Seele sich bei dir meldet und sagt, die Richtung stimmt nicht. Immer wieder mal zwischendurch sagt sie das. Ne? Du kannst das auch manchmal so ein paar Wochen und Monate überspielen oder chill mal, Seele, ne? Chill mal deine Base, ne? Sagt meine Tochter manchmal, ne? Chill mal deine Base. Ne? Aber sie meldet sich und sagt, die Richtung ist falsch. Du hast das Ziel verfehlt. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und dass mein Leben ein Ziel hat und ich muss davon. Eine Karriere sorgt zwar für ein angenehmes Leben, aber die Seele, die darauf angelegt ist, auch in einer anderen Welt, nämlich in jener Welt, die 5 nach 12 beginnt, zu leben, weiß, es reicht nicht. Und deswegen macht sie dir Unruhe und fordert dich auf, es zu ändern. Der Hauptgewinn eines erfüllten Lebens, eines reichen und erfüllten Lebens, ist ein Leben in die richtige Richtung. Und ein Leben in der richtigen Richtung, nur das gibt Geborgenheit, selbst in einem Abteil der 4. Klasse. Weil du weißt, da stimmt's. Das ist mein Ziel. Und ich werde meinen Lebenszug verlassen und ich werde angekommen sein am Ziel. Sprüche 23, Vers 26 sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Meine Richtung wohlgefallen. Mein Ziel. Und sein Weg, das ist der richtige Weg. Gib ihm dein Herz und er begleitet dich in die richtige Richtung. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und Weg, Wahrheit und Leben in der Zusammenfassung heißt Ziel. Und ich bringe dich zum Ziel. Und das Schöne ist, du musst nicht mal alleine dahin finden, sondern auf deiner Reise zum Ziel bin ich noch bei dir. Und zwar alle Tage bis zum Ende der Welt. Du hast nicht nur das Ziel, du hast nicht nur die Erfüllung, sondern du hast einen ständigen Reisebegleiter in jeder Minute deines Lebens. Selbst in dem Abteil der 4. Klasse. Der Bauer stand also kurz vor seinem Abschlussbericht und er hat noch nicht geahnt, dass bald Game Over ist. Das wusste er nicht. Er schaute so auf seine Scheune und, um das mal mit der Werbung zu sagen, seinen Schaukelstuhl, machte sich vielleicht noch ein Bierchen auf und sagte, heute ein König. Kennt ihr das? Heute ein König. Ich habe es geschafft. Ja? Heute ein König. Aber der wirkliche König, der König der Könige, sagte zu ihm, hey Bauer, wir haben einen Termin. Und in kurzer Zeit wirst du vor mir stehen. Und wem wird dann das alles gehören, was du hier zusammengesammelt hast? Der König des Lebens steht vor dem König der Könige. Und irgendwann wird Jesus das auch mal zu dir sagen. Komm, dein Leben ist zu Ende. Deine Karriere ist zu Ende. Jetzt ist Feierabend. Und all deine tollen Sachen, die du hier hast und all deine tollen Klamotten, die musst du alle hier lassen. Und dann heißt es, nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Ne? Das ist von Guns N' Roses. Ey, aber was du brauchst, ist nicht die Musik von Guns N' Roses. Was du brauchst, ist das Wort von Jesus und Moses. Altes Testament, Neues Testament. Das sind die Fahrplaninformationen, die du brauchst. Nein, du wirst nichts mitnehmen können. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Und nichts ist so sicher wie der Tod. Aber weißt du, was ich das Schönste an dieser ganzen Geschichte finde, sind diese zwei Worte, die Jesus in diesem Text zu dem Bauern sagt. Er sagt, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und dieses heute Nacht, das heißt ja so viel, auch nicht schlecht, passt sehr gut, ist nur nicht das, was ich wollte. Heute Nacht, das heißt so viel wie, noch ist Zeit. Er sagt nicht, jetzt gleich, plötzliche Herzattacke und weg. Er sagt, heute Nacht fordere ich deine Seele. Jesus sagt nicht, jetzt. Er sagt nicht sofort, er sagt heute Nacht. Er gab dem Bauern also noch einen gewissen Spielraum, eine gewisse Zeitspanne. Er hatte noch Zeit, was zu regeln. Heute Nacht. Wann hat Gott das zu den Bauern gesagt? Vielleicht am frühen Nachmittag? Dann wären noch ein paar Stunden da. Vielleicht nach Sonnenuntergang? Dann wären auch noch 2 oder 3 Stunden da. Oder hat Jesus das zu den Bauern an seinem persönlichen 5 vor 12 gesagt? Dann wären noch 5 Minuten da. Aber selbst die reichen. Selbst die reichen. Vater, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der eine, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, hat das gesagt. Um 1:12. Und Jesus sagt, kein Problem, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das ist das Schöne, dass Gott Zeit gibt. Zeit zu sagen, Entschuldigung, Vater im Himmel, ich hatte ein schönes Leben, ich hatte eine gute Karriere, aber ich habe versäumt, das Ziel zu erreichen. Ich habe versäumt, dich hineinzunehmen in mein Leben. Ich habe das verpasst. Aber Gott sei Dank, dass du sagst, heute Nacht, also noch Spielraum, ich kann das noch regeln. Und wie dumm wäre ich, wenn ich es nicht regeln würde? Vielleicht um 5:12. Noch ist Zeit. 5:12. Und der Allergrößte liegt im Sterben. Ist dir aufgefallen? Das war auch um 5:12. Na, obwohl in der Bibel steht, ne, das habe ich aufgeblendet, um die 6. Stunde, ich lasse mal das Zitat weg, müssen wir aber wissen, dass die Römer ihre Zeitrechnung mit 6 Uhr morgens begonnen haben. Also 6 Uhr morgens war bei den Römern 0 Uhr, nach unserem Verständnis. Und wenn du von 6 Uhr die 6. Stunde nimmst, dann kommst du auf 12. Jesus starb um 5:12. Und er starb nicht einfach nur so. Er starb, um alles aus dem Weg zu räumen, was dich hindert, dein Ziel zu erreichen. Er starb, um die Schuld, die du aufgetürmt hast in deinem Leben durch kleine oder durch große Sünden, aus dem Weg zu räumen. Ich sage dir eine Sache heute. Du darfst heute Vergebung haben für deine schlimmste Sünde. Aber du musst Vergebung haben für deine kleinste Sünde. Und das hat Jesus aus dem Weg geräumt um 5:12. Der Weg ist frei. Du kannst zu ihm kommen. Aus der Dunkelheit deines Lebens hinein in das Licht der Herrlichkeit. Denn hier hat Jesus alles aus dem Weg geräumt, was dich von Gott trennt. Und viele, die ein sehr, sehr, sehr bewegtes Leben geführt haben, auch in Luxus und auch in allem, was man so ausprobieren kann, haben das bekannt gegeben und haben gesagt, Jesus ist der Größte. Nina Hagen hat mal gesagt, ich wäre heute nicht hier, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre. Es ist nicht alles richtig, was sie so macht, wenn man das mal so sieht, aber sie hat diese Grundsatzentscheidung getroffen. Jetzt war mir eigentlich klar, Jesus ist immer hinter mir hergegangen, auch in meinen tiefsten Situationen, auch als ich im Hindu-Tempel war und da die Ashrams gesucht habe. Ich wollte irgendwie diese Seele, die sagt, ey, geh aufs Ziel zu, mit anderen Ersatzbefriedigungen stillen, bis ich gemerkt habe, der Einzige, der meiner Seele wirklich Frieden kann, ist Jesus Christus. Deswegen stehe ich heute hier. Und ich auch. Und du sitzt hier. Oder vielleicht doch nicht. Was ist, wenn Gott zu dir sagt, heute Nacht, um 5:12, das passt sogar zu unserer Uhrzeit, ich habe es nicht absichtlich gemacht, dass es jetzt 5:12 ist, um 11:52, wenn Gott jetzt zu dir sagt, heute Nacht werde ich deine Seele fordern. Heute Nacht rechnen wir zusammen. Ist das 11:52 heute am 16. September dein persönliches 5:12? Zieht dein Leben dann nochmal an dir vorbei? Und zeigt es dich in deinem Abteil, wo du viel an dich, aber nicht an das Ziel deiner Seele gedacht hast? Und ziehen dann die Bahnhöfe deines Lebens an dir vorbei, all die dreckigen und versifften Orte, die dir klar machten, oh, nicht gut und schlimmer noch, falsche Richtung. Ich habe ein Top-Abteil, alles, was ich brauche, ist griffbereit, aber ich bin auf dem falschen Trip. So werde ich das Ziel doch nicht erreichen. Ist das 5:12 heute Vormittag dein persönliches 5:12? Es ist vielleicht so. Es ist 5:12, aber es fährt immer noch ein Anschlusszug in die richtige Richtung. Es ist das 5:12 deines Lebens und du bist hier in der Jungfernstraße 6, du bist hier in Herford angekommen, an diesem Bahnhof. Und es gibt andere Dinge, die dir zeigen, du bist angekommen. Noch kannst du deine Richtung wechseln. Bahnhof Erfurt Jungfernstraße 6 ist vielleicht der Umsteigebahnhof deines Lebens, wo Gott dir diese Pause gibt, wo Gott dir diesen Blick auf dein Leben gibt. Und du hast mit diesem Besuch in diesem Gottesdienst einen Zwischenstopp gemacht und in diesem Lebensbahnhof wurde dir klar, ich bin bisher in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Jesus ist der Weg. Und ich hatte bisher keine Ziele außer Karriere und das Materielle. Jesus ist das Ziel. Denn dein Leben ist mit dem Ende deiner biologischen Uhr nicht vorbei. Und Gottesdienste wie diese zeigen dir, du kannst aussteigen aus dem Zug in der falschen Richtung, egal ob das in einem Erstklasse- oder in einem Viertklasse-Abteil ist. Steig um und komm zu Jesus. Und aus den himmlischen Lautsprechern, nur du hörst es, nur du hörst es, kommt so ein Spruch wie, Achtung, Achtung, der letzte Zug oder der nächste Zug in die richtige Richtung geht in 2 Minuten ab. Sie können jetzt noch umsteigen, um das Ziel Ihrer Reise zu erreichen. Und dort steigt Jesus mit ein. Und er wird dich auf deiner Reise in die richtige Richtung begleiten. Er wird dich segnen mit Gnade. Er wird dir deine Schuld vergeben. Und dann kommt einmal so ein Tunnel, wie das Psalm 23 sagt, und ob ich schon wandere durchs finstere Tal und am Ende des Tunnels ist das Licht in seiner vollen Pracht. Und du stehst da als einer, der es geschafft hat, der gesagt hat, danke Jesus, dass du mich an die Hand genommen hast. Danke Jesus, dass keine Dunkelheit vor mir liegt. Danke Jesus, dass ich in der Ewigkeit des Lichtes des Lebens jetzt feiern darf mit dir. Ich möchte die Band bitten, dass sie für einen Song, wir machen es etwas anders, für einen Song kurz nach vorne kommt und anschließend bin ich dann nochmal da, um dir genau zu erklären, wie das geht. Dieses Umsteigen in den Zug für die richtige Richtung. War das eine Strophe, Liedstrophe für dich? Oder war es ein Gebet? Bleib noch stehen, bleib einfach noch stehen. Es kann sein, dass du heute diesen Gottesdienst bemerkt hast, aufgefasst hast als einen Gottesdienst, wo du umsteigen musst. Du hast Vertrauen zu dieser Gemeinde geschafft und das ist gut. Und du hast Jesus auch schon mal bemerkt und gesehen und hast gemerkt, was alles möglich ist, wenn du mit ihm lebst. Aber du hast noch nie vollständig Ja gesagt für ein Leben mit ihm. Kann das sein? Ich möchte dich bitten, dass das heute zur Vergangenheit gehört. Dass du heute sagst, ein ganzes Leben gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Und wenn ich es dir gebe, dann machst du es reich. Und wenn ich es dir gebe, dann ist es mein Ziel. Und dann komme ich an mit dir als ewigen Begleiter durch den Tunnel in das Licht. Und wenn das der Fall ist, möchte ich dich bitten, dass du jetzt, wenn die Band weiterspielt, einfach nach vorne hier zur Bühne kommst. Und dann werden Menschen zu dir kommen, die werden dich begleiten und werden das festmachen. Und du wirst Bürger des Himmels und du wirst begnadigt und du wirst von Neuem geboren und du bekommst das Ziel, auf das sich die ganze Ewigkeit freut. Gott segne dich. Amen.